Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf den politischen und gesellschaftlichen Wahnsinn blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Apropos Wahnsinn, lass uns mal über deinen Abstecher zu den Wiener Festwochen sprechen. Das ist ein Kunst- und Kulturfestival, das jedes Jahr stattfindet. Und du saßt bei einem Debattenformat buchstäblich in der ersten Reihe, als der Weltherausgeber Ulf Poschert von einem sehr linken Publikum als genozidales Schwein beschimpft wurde. Erzähl mal.
Ich saß nicht nur in der ersten Reihe, ich saß auf der Bühne.
Ja. Ja.
Also ich war eingeladen von Milo Rau, dem Regisseur, ob ich nicht Lust hätte, an seinem Wiener Kongress teilzunehmen. Das ist so eine Art Gerichtsverfahren auf der Bühne gewesen zu drei Fällen von Cancel Culture. Vierköpfige Jury. Alle natürlich knalllinks. Die Linkeste war eine leibhaftige Marxistin, im Kampf sozusagen gestellt, 62 Jahre hat sie, ne, durchgehalten. Amina Aziz, Chefredakteurin des Missy-Magazins.
Aha. Kenne ich nicht.
Das ist, so, das ist sozusagen Feminismus plus linksradikal.
Ah, okay.
Ja, bin ich auch ganz stolz drauf. Und noch eine Literaturwissenschaftlerin verbronfen. Und eben ich. Und,
der letzte aufrechte Konservative.
Ja, was heißt Konservative? jedenfalls. Na, ich sehe mich ja eher bei der Sponti-Fraktion. Und insofern fand ich, war ich da schon mal passend. Und wenn die mir schon das Angebot machen, mich dahin auch hinzusetzen und nicht nur so linke Knalltüten, dachte ich, das kannst du ja nicht ausschlagen. Und am Auftakt, das war am Freitag, tauchte eben auch mein guter Bekannter und Journalistenfreund Ulf Poschert auf. Vorher, die hieß, glaube ich, ich habe schon wieder vergessen, wie die hieß, jedenfalls eine in Berlin bekannte Schauspielerin, die hatte das Eingangsstatement. Und er hat so in so einem Maschinenfeuer Staccato, das war von der Performance dann ganz lustig, also natürlich gegen das Patriarchat und gegen den Kapitalismus und gegen die katholische Kirche und das Patriarchat hätte begonnen mit Jesus, der also in den Himmel aufgefahren sei und das zeige überhaupt die ganze Schweinehaftigkeit des Mannes, weil er eben sozusagen keine Nährstoffe für die Mutter Erde hinterlassen habe, ja. So ging das los. Ich fand es so als performativer Akt so ganz lustig. Großer Applaus, ja, alle geklatscht, ja. So, das ist ja so ein bisschen so Widerstand, wir sind anstößig, wir sind radikal. Das ist ja so das Banner, ja, unter dem so die Theaterwelt läuft. Und dann kam, wie gesagt, der Ulf auf die Bühne und irgendwie hatte ihn irgendwie der Hafer gestochen und sagte, ja, ich hatte hier eigentlich ein Manuskript, aber jetzt muss er erstmal, es muss aus ihm raus. Er könnte überhaupt nicht verstehen, wieso in diesem ersten Cancel Culture Ding da überhaupt schon wieder Israel auf der Anklagebank sitzt und es um Gaza gehen würde. Und er würde jetzt erstmal, wollte er ja mal loben, das Vorgehen der israelischen Streitkräfte in Gaza. Und der Kernsatz war, Benjamin Netanyahu ist mir näher als Milo Rau, dieser Regisseur. Also die Hälfte des Publikums, wie gesagt, Buhrufe. Die ersten verließen panikhaft das Theater, ja, durch den Hinterausgang. Dann, wie gesagt, du genozidales Schwein und so, ja. Ich fand's wahnsinnig lustig, weil...
Das hat man gesehen.
Ja, ich konnte mich gar nicht mehr, einkriegen, weil natürlich, also, da ist dann jetzt einer mal radikal, aus deren Sicht, und dann verschwinden die alle durch den Hinterausgang, ja. Also nicht alle, aber jedenfalls ein Teil des Publikums. Das zeigt natürlich... am Ende auch, ja, wo diese Welt hingekommen ist. Also ich meine, ich habe jetzt auch darüber geschrieben, in meiner Kolumne, weil es halt so komisch war, jedes bürgerliche Premierenpublikum in München und Hamburg hat ja bessere Nerven. Ich meine, den kannst du also Bäche von Blut und Sperma vor die Füße kippen, ja, das ist ja heute so. Und das verzieht ja nicht mal die Mundwinkel, ja.
Okay.
Also offen wird kopuliert auf der Bühne, masturbiert, was auch immer. Und dann sitzen die da im Publikum, im Hamburger Schauspielhaus, in den Münchner Kammerspielen und nehmen das total gelassen hin. Also ich meine, die Kontenance hat die Truppe jedenfalls nicht gehabt da auf den Wiener Kongressen, diese ganzen linken Vögel.
Ja, man hat auf jeden Fall auch mal gesehen, wie Cancel Culture in Real Life stattfindet.
Naja, es ist ja nicht Cancel Culture. Das fand ich jetzt, das wär, glaube ich, zu viel gesagt, weil Cancel Culture wäre ja gewesen, wenn man Poschert von der Bühne gezerrt hätte, ja, oder ihm den oder ihn am Sprechen gehindert. Also er konnte natürlich sein Ding dann durchziehen. Also.
Aber es gab ja zig Zwischenrufe. Der konnte ja keinen geraden Satz sagen, ohne dass er gestört wurde.
Ja, gut, aber das gehört ja dazu, finde ich. Also es ist, davon darf man sich als Performance-Künstler jetzt nicht abhalten lassen. Es zeigt natürlich eine gewisse Stärke. Also, dass das Publikum ihm nicht folgen würde, das war dem ja klar.
Ja, klar.
Das heißt, die Stärke liegt darin, auf die Bühne zu gehen und die Leute gegen sich aufbringen. Weil die allermeisten Menschen wollen natürlich gemocht werden und die wollen Beifall haben. Ja? Also da oben zu sein, sodass sie dich da sozusagen von der Bühne versuchen zu buhen, ja, das muss man erstmal hinkriegen. Und dann hatten wir ja anschließend Premierenfeier. Also ich habe da den Ulf runtergehakt. Der war immer noch so ganz, also alle sozusagen links und rechts, ja, so beschimpft.
Es hat ihn schon mitgenommen. Den Eindruck hatte ich schon auf der Bühne.
Ja, also es gab jedenfalls, er brauchte jedenfalls jetzt drei Negroni, die ich ihm eingeflößt habe, ja, und gutes Zureden, bis er ein bisschen runterkam. Und es war auch wiederum ulkig, weil, also die Premierenfeier fand im nahegelegenen Funkhaus oder ehemaligen Funkhaus des ÖRF statt. Die sind jetzt, die armen Schweine sind an den Stadtrand gezogen und das ist jetzt irgendwie auch so ein Performance-Ort. Und er war natürlich, sagen wir mal, das war natürlich Punk. Ja, auf die Bühne zu gehen und einen Stinkefinger zeigen. Und ich merkte, wenn ich damit so mit ihm durchging, das hat natürlich auch eine gewisse Coolness, so diese Badass oder Bad Boy.
Bad Boys for Life.
So, ja. Das ist ja, wovon die ganzen Linken da träumen. Also die behaupten ja immer, also denken jetzt, also wenn sie dann ins Schaufenster stellen, Patriarchat abschaffen, das wäre jetzt so wahnsinnig eben Bad Boy oder Bad Girl. Leute, da zucken alle ja nur noch mit den Achseln, weil das haben wir ja seit den 70er Jahren jetzt tausendfach gehört. So. Und insofern das flammende Bekenntnis zu Benjamin Netanyahu und vor allen Dingen also den tapferen Soldaten und Soldatinnen des israelischen Militärs, ja, das war ein Kracher.
Wie war da so als Poschards Wingman? Hast du dann auch den Hass mit abbekommen? Oder warst du auch einfach nur cool?
Das ich weiß ich gern nicht. Gesehen. Also ich saß ja 3 Tage da noch. Er hat ja dann am nächsten Tag den Flieger zurückgenommen. Für mich ging es ja erst los. Also wir haben dann Samstag und Sonntag noch jeweils 8 Stunden da verschiedene Fälle verhandelt. Der erste war eben, wie gesagt, Cancel Culture am Beispiel von Israel. Darf man für die pro-palästinensische Sache auf die Straße gehen? Und was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt? Das zweite Fall war dieser Fall dieser Politikwissenschaftlerin Ulrike Gyro, die mal an der Uni Bonn war, bevor sie dann rausgeschmissen hatten wegen Fernsehauftritten, die der Unileitung sozusagen übel aufgestoßen war. Also das war ein klassischer Cancel-Culture-Fall, würde ich sagen, Frau Gyro, weil da ging es eben ja nicht nur um Auftrittsmöglichkeiten, sondern die hat am Ende ja einen schweren Reputationsschaden erlitten und auch ihren Job verloren. Mhm. Und das merkt man der auch an. Also
okay.
Die erkannte mich und ging dann, also bevor das losging, gleich kam die auf mich zugestratzt, ne? Und belämmerte mich jetzt mit ihren wilden Thesen. Und ich dachte, um Gottes Willen, wie kommst du hier wieder raus aus der Nummer? Und hab mich dann entschuldigt mit der etwas fadenscheinigen Ausrede, es sei den Mitgliedern der Jury verboten, vor der Zeugenvernehmung mit den Zeugen zu reden. Ja? So, aber ich merkte, die ist so ganz natürlich. Die hatten
Schaden.
Ja, einen schweren. Also, das war ein ganz schwerer Schlag für sie.
Ja.
Also, sie wurde ja dann unter Plagiatsvorwürfen wurden dann gegen sie lanciert, weil die Uni ja auch zu feige war, zu sagen: Also, wir wollen dich loswerden, weil wir finden, dass so wie du redest. Also die war erstens am Anfang sehr Corona-Politik-kritisch gewesen und dann hatte sie plötzlich noch ihre Liebe zum Kreml entdeckt. Und das hat dann, also gab dann Resolutionen an ihrer Uni und so. Ich habe sie gefragt in diesem, weil sie war als Erste dann auf der Bühne, ob die Unileitung irgendwann mal eigentlich mit ihr Kontakt aufgenommen hätte, vor der Kündigung und sie gefragt hätte oder mit ihr ein Gespräch gesucht. Und das fand ich jetzt, das ist die Spitze der Feigheit. Die haben nicht einmal mit ihr geredet. Sondern einfach nur sozusagen per Rechtsanwaltsschreiben ihr die Kündigung zugestellt. Ich dachte, holla die Waldfee. Also so geht's an deutschen Hochschulen zu, ja.
Ist ja auch eher ein linkes Milieu.
Ja, klar.
Ich fand's übrigens total spannend, weil Ulf Poschardt hatte ja irgendwie gesagt, das ist gar kein linkes Milieu, denn die linke Idee von der Aufklärung, die basiert ja eher auf Meinungsaustausch und das wolle man ja gar nicht mehr haben, sondern es wird ja alles weggestrichen. Und dass die Konservativen mittlerweile in der Unterzahl seien. Hast du das auch so empfunden?
Naja, kommt jetzt drauf an, wo wir hingucken. Also, wenn du das Pech hast, eben in der akademischen Welt zu leben oder in der Kultur- und Medienwelt, da ist es eindeutig so. Da haben die Linken sich durchgesetzt.
Mit Steuergeld finanziert?
Ja, unter anderem mit Steuergeld finanziert. Aber da ist sozusagen dieser berühmte Marsch durch die Institutionen an sein Ende gekommen. Hm. Da sitzen sie jetzt, wie gesagt, quersubventioniert. Ja, bisschen verlegen um gute Argumente, das wissen sie auch. Deswegen ja Cancel Culture. Also Cancel Culture ist letztlich ja der verzweifelte Versuch zu retten, was du noch gerade retten kannst. Und weil du dem eigenen Argument nicht mehr vertraust, machst du es halt über Ausschluss und Verbote.
Ja, genau.
Ja, so. Wenn du natürlich aus dieser Welt heraustrittst, ja, da gibt es keine Cancel Culture. Man würde ja, ich hatte ja auch so ein Schlussstatement dann da, habe ich den Leuten auch gesagt, ihr werdet erstaunt, wie man an der Lidl-Ladenkasse oder am Band von BMW so redet, Da steht ja nicht die Ständerpolizei daneben, ständig und sagt, nee, den Witz darfst du nicht erzählen und den Gedanken darfst du nicht fassen, ne? Das ist ja das Lustige, weil in der normalen Welt reden die Leute natürlich nach wie vor so, wie sie gewohnt sind zu reden.
So. Das stimmt,
das heißt,
ist ja auch
dieses, in Ordnung. Sich ständig am Riemen reißen, das gibt es eben nur in der Uni, in unserem Gewerbe, in den Medien und eben in der Kultur.
Aber
daher auch die schlechte Laune.
Echt? Ich erlebe das ehrlich gesagt aber auch in meinem Privatleben. Also ich habe Freundinnen, die gendern hoch und runter.
Ach ja.
Ich gender nicht.
Ja, das hätte mich jetzt auch gefunden bei dir.
Nee, also sorry, das brauche ich nicht. Da habe ich auch keine Lust drauf. Aber wir können trotzdem koexistieren, ganz friedlich. Also jeder.
Was machen die denn beruflich, deine Freundinnen, die gendern?
Die sind teilweise, eine Freundin ist auch Sportjournalistin beispielsweise.
Also Medien, okay.
Und? Richtig, in den Medien. Und die andere ist Rechtsanwältin. Also querbeet durch.
Gut, also sagen wir mal Akademia und angrenzende Gebiete, so vielleicht auch der eine oder andere Rechtsanwältin, was stimmt ist, das gilt für mich ja auch so ein bisschen, dass ich, ich meine, ich komme ja auch aus der Linken, meine Mutter ja auch, wie gesagt, auch hier.
Ja, betonst du immer wieder.
Mehrfach ja auch besungen, nicht, als tapfere Sozialdemokratin der ersten Stunde. Poschardt, interessanterweise, also ich komme ja eher aus dem klassischen Bürgertum, mein Vater, Pressesprecher des Norddeutschen Rundfunks. Ja.
Ach was.
Ja, ich bin ein Kind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Hm? dann geht am Ende noch Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie. Also natürlich ein schönes, großes Haus. Also eine Villa, würde man heute sagen.
Das große losgezogen,
Hamburg,
würde ich sagen.
Aber ließ sich natürlich alles mit der sozialdemokratischen Gesinnung gerade in Hamburg gut vereinbaren. Poschardt, der kommt ja aus dem Arbeitermilieu. Ich glaube, sein Vater war Fabrikarbeiter, Automobilarbeiter, wenn ich mich richtig erinnere. Also der hat viel mehr Street Credit, der ihm natürlich gar nichts nützt heutzutage.
Was keiner mehr weiß.
Insofern durchschaut er natürlich auch diese ganzen Studi- und Bürgerkinder, in ihrem sozusagen angelesenen Radikalismus. Und ich würde sagen, wir beide kommen eben aus der Sponti-Fraktion, also aus einer Linken, die natürlich auch Spaß daran hatte, gegen die Autoritäten, gegen das Autoritäre zu sein. Und wenn man sich das beibehält, dann muss man zum Beispiel auch natürlich, müsste man ja eigentlich auch gegen die Autoritäten und Autoritären und auch natürlich die Götzen der linken Kulturwelt sein. Aber das fällt diesen Leuten natürlich überhaupt nicht an.
Immerhin haben wir jetzt den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer,
der
auch aus der konservativen Ecke kommt. Mal schauen, was sich da ändert.
Ja, wobei er hat ja gleich die Fahne eingerollt. Da gab es ganz, ganz, ganz große Bedenken natürlich. Ne? Und dann hat er doch, glaube ich, da so einen Filmball jetzt in Berlin. Man würde ihm unterstellen, er würde einen Kulturkampf führen wollen. Das nichts läge ihm ferner. Er würde für die Kultur kämpfen.
Das ist gut. Wir wollen noch über ein anderes Thema sprechen, und zwar die Migrationspolitik. Seit Tag 1 der Merz-Kanzlerschaft gibt es einen härteren Kurs. An der Grenze wird abgewiesen, auch Asylsuchende. Und das ist auch das, was die Mehrheit der Bevölkerung gewählt hat und sich wünscht. Doch jetzt hat ein Berliner Verwaltungsgericht im Fall von 3 Somalien entschieden, diese Vorgehensweise sei rechtswidrig. Und jetzt kommt raus, der Richter ist nicht so ganz unbefangen.
Der zuständige Richter, also verantwortlich an diesem Verwaltungsgericht, glaube ich, für die 6. Kammer, ist eingetragenes Grünen-Mitglied und hat eine Blitzkarriere unter dem grünen Justizsenator Dirk Behrendt hingelegt, der, ich glaube, von 2016 bis 2021 Justizsenator in Berlin war und der sich, wenn ich das richtig erinnere, mit den Worten verabschiedet, dass er auf nichts so stolz sei, wie dass sie eben durch eine konsequente Personalpolitik in Berlin das grüne Gedankentum ja, fest auch jetzt im Justizapparat verankert hätten. Hm. So, ja.
Ist gelungen, ja.
Gut, ist, also ist natürlich nicht jeder, der ein grünes Parteibuch hat, automatisch so befangen, dass er zu so einem Fall nicht urteilen kann. Aber da ja das gleichzeitig flankiert ist, also mit lauter Jubelmeldung jetzt der grünen Parteispitze, als auch so eigenartig. Also es geht um drei Somalier, relativ jungen Alters, ich glaube so 19 oder sowas. Ne? Mhm. Die Frau behauptet, sie sei minderjährig. Natürlich, wie sich rausstellt.
Aber erst beim dritten Versuch hat sie das behauptet.
Ja, und die Papiere gefälscht, wie die Bundespolizei gerade relativ schnell festgestellt hat. Okay, jedenfalls, die haben es dreimal versucht, sind auch abgewiesen worden zweimal an der Grenze.
Da waren sie noch alle volljährig.
Ja, genau. Jetzt ist die eine minderjährig geworden, also sozusagen retrograd. Und haben sich jetzt schlau beraten von Pro Asyl in den Zug gesetzt und sind dann eben nicht an der Grenze aufgegriffen worden, sondern in dem Fall im Bahnhof von Frankfurt-Oder. Mhm. Und haben gesagt, ja, also jetzt sind wir auf deutschem Boden, Asyl, Asyl. Mhm. Und dann wurden sie eben nach Polen wieder überstellt. Und jetzt sagt das Gericht, nee, das gehe nicht. Also das heißt schon okay, dass man natürlich Leute abweist an der Grenze, aber das müsse jetzt nach dem Dublin-Verfahren durchgeführt werden.
An das sich ganz Europa außer Deutschland nicht mehr hält.
Das ist ja der Witz.
Ja. Ja,
also Dublin-Verfahren heißt, derjenige, der in ein sicheres europäisches Land einreist, mhm, muss eigentlich dort seinen Asylantrag stellen.
Richtig.
Und der Asylantrag wird auch in diesem Land bearbeitet. Und insofern, wenn jemand kommt, die sind offenbar gekommen aus Afrika, Weißrussland, Litauen nach Polen.
Genau.
Also spätestens in Polen wäre jetzt das sichere Drittland erreicht gewesen. Da muss der Grenzpolizist, der Deutsche, jetzt gar kein großes Dublin-Verfahren eigentlich durchführen, weil er kommt ja aus Polen. Wo, also er ist ja nicht eingeflogen. Er ist mit dem Fallschirm über der Grenze abgesprungen. Es geht also eigentlich nur darum, Sand ins Getriebe zu streuen, weil, klar, solange also das Dublin-Verfahren dann in Deutschland geprüft wird, bleibt der erstmal hier, dann verfestigt sich, das kennen wir ja, sein Status. Mhm. Und irgendwann sagt man, pass mal auf, jetzt können wir den armen Mann oder die arme Frau ja auch gar nicht mehr nach Polen zurückführen. Die hat sich jetzt hier so eingewöhnt in Deutschland. Das ist so. Also das Dublin-Verfahren ist ein Verfahren, was in der Praxis so aussieht, dass
alle in Deutschland bleiben.
Jeder, der in Italien anlandet oder in Polen anlandet oder in Ungarn anlandet, sobald er das magische Wort Deutschland sagt, von den dortigen Behörden in den nächsten Zug gesetzt wird, nach dem Motto, geh mit Gott, aber geh. So, und dann landet er in Deutschland. Deswegen haben wir übrigens, ich habe das so eine Statistik mal gesehen, über die letzten 10 Jahre, über 80% aller Flüchtlinge, die in Europa gelandet sind, in Deutschland am Ende aufgenommen. Also die sind dann so. Und es wird, ich vermute, Caro, es wird nicht das gute Wetter gewesen sein, was alle gebracht hat.
Was ich in dem Fall spannend fand, die ersten beiden Einreiseversuche fanden noch unter der alten Regierung statt.
Ja.
Und erst jetzt, als sie dann das dritte Mal schon mit einem anwaltlichen Schreiben in der Hand quasi kamen und Asyl gesagt haben, da war ja erst diese verschärfte Migrationspolitik der Merz-Regierung im Gange. Jetzt muss man sagen, die Regierung lässt sich davon nicht beirren. Ja? Also sie weisen weiter zurück,
ja,
weil sie sagen, das sind Einzelfallentscheidungen.
Genau, also es ist jetzt erstmal, es ist ein Eilverfahren. Mhm. Also jetzt sagen alle, müssen wir uns mal die Begründung angucken. Die gibt es ja auch noch nicht.
Ja.
Gibt ja erstmal nur den Richterspruch. Dann ist es das Verwaltungsgericht in Berlin.
Ja.
Also
das geht ja noch
bei allen Ehren, ja, natürlich haben wir großen Respekt vor der, gerade der Justiz und Gerichtsbarkeit in Berlin, aber es gibt ja auch außerhalb und über Berlin noch weitere Instanzen. Am Ende wird das bei irgendeinem Oberverwaltungsgericht.
Das kann bis zum EuGH gehen.
Oder ja, das kann auch. Also, jedenfalls hast du ja auch eine Reihe von erstmal deutschen Instanzen, die du noch befassen kannst. Ich finde interessant, diese eben Jubelschreie bei den Grünen. Ne?
Also, nicht nur bei den Grünen, Jan. Selbst Ralf Stegner, SPD-Politiker, hat nur Häme über Dobrindt ausgeschüttet.
Was heißt selbst Ralf Stegner? Du meinst das moralische Gewissen Deutschlands, ja?
Ja, schon, aber der Koalitionspartner.
Wo wohnt der da oben? Obwohl,
irgendwo in Kiel, glaube ich.
Nein.
Ja, schon, aber es ist der Koalitionspartner. Und haben die den Schuss nicht gehört?
Nein, also Ralf Stegner ist gewissermaßen die Jette Nizart der SPD, ja? Der macht seine eigene Nummer. Ist auch okay. Der ist ja nichts mehr. Dem haben sie ja gar keinen Posten mehr anvertraut.
Ja, aber ich fand das unmöglich.
Ja, gut. Also abseits jedenfalls. Also die größten Beifallsstürme für dieses Gericht und diese Entscheidung gab es eben auf grüner Seite, also Konstantin von Notz und natürlich meine Freundin Britta Hasselmann, ja, die Fraktionsvorsitzende, die Frau mit den kurz geschnittenen Silberhaaren. Und dann denke ich mir so, okay, also ich verstehe es irgendwie, ihr findet das jetzt toll, dass der Dobrindt einen auf die Nase bekommen hat, dass also euer Mann im Gericht, darf man ja nicht sagen, ist ja die Legitimierung staatlicher Instanzen, ich sag's trotzdem, also euer Mann in Berlin jetzt sozusagen dann dem in den Arm gefallen ist, dem Bundesinnenminister. Nur darüber hinaus gibt's ja auch eine Botschaft. Und die Botschaft heißt eigentlich, wir Grüne finden, also jeder, der an der Grenze es schafft, rechtzeitig sozusagen 3 Schritte auf deutsches Grenzgebiet zu machen und dann entweder Dublin oder Asyl ruft, soll hier bleiben.
Ja, toll.
So.
Denen ist die eigene Bevölkerung piepegal.
Ja, was heißt eigene Bevölkerung? Ja gut, dann kommt ja mal das Argument, das war jetzt auch schon wieder bei Maischberger, Ulrike Herrmann. Also Deutschland braucht im Jahr 500.000 Migranten. Wir hätten jetzt viel zu wenig, weil es werden letztes Jahr nur 400.000 gekommen.
Ja, aber
also,
keine, die in Sozialsystem einwandern.
Das ist der Punkt. Das wissen die Leute ja auch. Okay, also wenn die jetzt hier alle kämen und sofort in die Hände spucken würden und sagen, pass mal auf, wo ist der nächste Job? Und genau. ich spreche auch nicht besonders gut Deutsch, aber das lerne ich. Und gib mir eine Schaufel oder gib mir irgendwas zu tun und meinetwegen packe ich jetzt die Koffer am Flughafen aus oder stelle mich irgendwo hin an eine Ladenkasse. So, oder auf dem Bau. Dann hätten wir die Probleme ja gar nicht.
Nee.
Da würden auch die meisten, gibt es immer noch diejenigen, die ganz grundsätzlich finden, jeder, der irgendwie anders aussieht oder eine andere Hautfarbe hat oder gebrochene Deutsch spricht, der hat hier nichts zu suchen.
Aber das ist,
Minderheit. Ist echt eine kleine, das ist eine tiny, tiny, tiny Fraktion. Die Mehrheit sagt ja, pass mal auf, das leuchtet mir ein, wir sind zu wenige. Dann, wir haben ja auch, also nicht nur, brauchen ja nicht nur Software-Ingenieure und Herzspezialisten, ja, und Chirurgen, sondern wir brauchen ja ganz normal einfach auch Leute, die mal im Hotel mit anpacken, die Betten aufschlagen und so weiter. Also wird ja überall gesucht. Nur sie landen ja gar nicht auf dem Arbeitsmarkt aus vielen Gründen.
Nee.
So. Ja. Also, ich glaube, es ist sehr kurzsichtig jedenfalls, wie die Grünen sich da gerade aufführen. Weil das liegt natürlich nicht mal bei ihren eigenen Leuten.
Nee. Der Innenminister ist ja jetzt optimistisch, dass es am Ende im Hauptsacheverfahren gut ausgeht. Allerdings fühle ich mich so ein bisschen an dieses Maut-Desaster erinnert. Der war ja schon mal Verkehrsminister. Und die Maut wurde dann im Bundestag beschlossen. Das war damals nur eine Maut für Ausländer. Und der EuGH hat es am Ende gekippt und es entstand ein Schaden von 250 Millionen Euro. Also nicht, dass der so ein Déjà-vu erlebt. Das wäre irgendwie schlimm, finde ich.
Der Scheuer-Andi, der arme Kerl.
Nein, das war der Dobrindt. Der hat das initiiert, na klar.
Aber der Andi, der Scheuer-Andi muss das doch auslöffeln, die Suppe,
ja,
glaube ich. Ne?
Ja.
Aber das ist ein bisschen was anderes, weil das war die Feigheit natürlich der Regierung. Also sie wussten, sie wollen, was ich richtig finde, eine Maut einführen. Und dann haben sie den Leuten aber immer gesagt, nee, aber ihr müsst nichts zahlen. Also es wird für euch kein Pfennig.
Mhm. Man hätte das mit der Kfz-Steuer zurückbekommen als Deutscher.
Ja, so wie in Österreich auch. Da zahlt halt jeder.
Ja, ja.
So, und weil sie halt feige waren, dann haben sie so eine Umwegfinanzierung versucht und die ist ihnen halt auf die Füße gefallen. Das ist aber hier ein bisschen was anderes, finde ich.
Okay.
Also hier geht es ja darum, dass Deutschland, besonders die Bundesregierung, sagt, wir wollen den erkennbar ungesetzlichen Zustand an deutschen Grenzen beenden. Und das ist ungesetzlich, dass im Augenblick, das ist die Lage, jeder nach Deutschland kommen kann, mit oder ohne Papieren. Ja? Also auch wenn das sofort sich auf den ersten Blick als gefälschtes Dokument herausstellt, muss der trotzdem ins Land gelassen werden. Das gibt es nirgendwo auf der Welt. Ich finde es jedenfalls begrüßenswert, dass die Regierung an diesem Punkt jetzt mal ein bisschen durchzieht, ein bisschen tapfer ist und dann es auch mal drauf ankommen lässt und sagt, pass mal auf, dann wollen wir noch mal schauen, wie die nächsten Instanzen entscheiden. Und dann soll sie sich halt bei den Grünen ganz furchtbar aufregen.
Bin ich total deiner Meinung. Finde ich gut, so gehen wir weiter vor. Apropos Grüne, wir haben ja schon ganz oft über die Verfolgung von Hass und Hetze im Netz gesprochen. Und da war ja Robert Habeck mit seiner Schwachkopfgeschichte ganz vorne mit dabei. Die AfD hat das ja regelmäßig verurteilt, hat sich so ein bisschen als Hüterin der Meinungsfreiheit aufgespielt. Und jetzt kommt aber raus, die AfD predigt Wasser und säuft Wein.
Ja, also ich kann das bislang nur von den Grünen, die ja immer uns sagen, also fühle dich ganz, ganz schlecht, wenn du das Flugzeug besteigst, am besten lässtest. Und dann guckst du in die Statistik, wer ist am meisten geflogen von allen Fraktionen, das waren immer die Grünen.
Ja.
Und so ist es jetzt hier auch bei der AfD, also wie gesagt, sich in den Bundestag stellen, also das mimosenhafte Verhalten der Politiker, der Systemparteien anklagen, ja, das war ja so die Haltung von Alice Weidel. Flammende Plädoyers für die Meinungsfreiheit. Und nun stellt sich heraus, ich glaube, T. Online hat das recherchiert, sie ist sozusagen die Anzeigenhauptmeisterin. Also über 300 Anzeigen. Nun kann man immer noch sagen, okay, ja, also ist vielleicht ein Unterschied zwischen Schwachkopf bei Robert Habeck und Nazi-Schlampe als Beleidigung bei Frau Weidel. Aber dass sie nun ausgerechnet diesen Paragraph 188 benutzt, also den Majestätsbeleidigungsparagraphen, der ja erst vor kurzem wieder ins Strafgesetzbuch eingeführt wurde, nachdem er aus guten Gründen da lange nicht war.
Den die AfD abschaffen will.
Und den sie auch offiziell abschaffen will, ja. Das ist eines sozusagen der Main Selling Points, ja, auf allen sozialen Kanälen. Der Paragraph 188 muss weg, ja. Der übrigens heißt eben Politikerbeleidigung gleich mit 3 Jahren Gefängnis, ich glaube üble Nachrede mit 5. Also das ist schon substanziell, die Strafen. Ja? Mhm. Und welchen Paragraphen nutzt Frau Weidel am liebsten? Paragraph 188.
Ihr Sprecher hat das ja dementiert, hatte gesagt, das machen sie nur vereinzelt. Blöderweise haben aber die Anwälte, denen die ganzen Anzeigen vorliegen, gesagt, nee, nee. Wir haben hier Hunderte und 90% gehen auf Frau Weidels Kosten.
Ja, dann war ja danach die Begründung, das stimme, jetzt hätte man halt Waffengleichheit herstellen wollen. Ja, es wäre doch jetzt ganz dumm, wenn es schon den Paragraphen gäbe, ihn nicht zu nutzen. Ja, da hat man gemerkt, all das Eis, ja, auf dem die sich gerade bewegen, das knirscht ganz mächtig.
Da gab es übrigens auch einen Fall mit Stefan Brandner, der gehört auch dazu, der regelmäßig anzeigt. Und zwar musste ein Rentner 300 Euro zahlen, wegen des Wortes Schrumpfpimmel. Hat Herrn Brandner so sehr gestört, dass er das verfolgen wollte. Ehrlich.
Das ist ein Schrumpfpimmel. Ich hatte doch mal diesen Hamburger Innensenator Andi Grote, der dieses Pimmelgate hatte. Kennst du das?
Nee.
Ja, das war super. Also da hatte jemand geschrieben auf Twitter, Andi, du bist so ein Pimmel, ja? Weil er irgendwie sich über laut feiernde Jugendliche oder was in der Corona-Zeit mokiert hatte. Und dann hat er also, war nicht ganz klar, weil wer geschrieben hatte, Andi, du bist so ein Pimmel, hat er morgens auch um 6 Uhr die Wohnung stürmen lassen eines Verdächtigen, ja, die da draußen, um die Computer zu konfiszieren, um den Urheber des Pimmel-Tweets ausfindig zu machen. Ich meine, das ist die Taz hat darüber berichtet, das Hamburger Abendblatt hat darüber berichtet, die Morgenpost hat darüber berichtet. Überall tauchten dann sozusagen Pimmelbilder mit dem Kopf von Andi Grote. Also mal gucken hier, ob das so, wenn sich das jetzt so in Umlauf, wenn das jetzt ein Umlauf gerät, dass also Stefan Brandner auch so ein Stefan, du bist so ein Pimmel.
Ja, Schrumpfpimmel. Ich glaube, über Pimmel hätte er sich gefreut. Ja. Er wollte nur nicht diese Verkleinerung haben. Aber jetzt mal im Ernst, also die AfD, politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte, hat auch Alice Weidel gesagt. Denken die, dass die eigenen Wähler so dumm sind und das nicht durchschauen?
Ich glaube, die dachten, das kommt nicht raus.
Ach so.
Ja, naja, das ist ja, also es gibt ja jetzt nicht Melderegister für Anzeigen. Also da musst du ja schon.
Doch, das ging über diese Meldeportale zum Teil.
Ja, 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 aber du kannst jetzt nicht als Journalist mal eben irgendwo das einsehen, sondern das setzt dir jetzt eine Recherche voraus. In diesem Fall ganz verdienstvoll, wie gesagt, von T-Online, die sich offenbar die Mühe gemacht hat und einen Tipp bekommen hatten. Ich weiß es ja nicht, wie das gelaufen war. Und dann eben die Anwälte abtelefoniert hatten, ja. Hm. So, und dann. Nur so ist es ja rausgekommen. Ich glaube, die gingen bei der AfD davon aus, dass, wie gesagt, immer nach außen den Wein predigt, ne? Und dann nur Mineralwasser trinkt.
Bevor wir hier mit Wasser anstoßen, brauchen wir abschließend noch Verlierer und Gewinner der Woche. Fangen wir mit der Verliererin oder dem Verlierer an. Wen hast du dir rausgesucht?
Naja, gut, die Verliererin ist dann wahrscheinlich doch die arme Sarah Wagenknecht, ja. Ich glaube, jetzt war es das. Also mit der Auszählerei und Nachzählerei und dem Bangen und Hoffen, dass man doch irgendwie noch in den Bundestag einziehen könnte, ne?
Ja.
Das, was ich gesehen habe, oder?
Bundesverfassungsgericht hat ihre Wahlklage abgelehnt. Also es wird nicht neu ausgezählt und es wird auch nicht bei künftigen Wahlen das BSW weiter oben gelistet. Dass es nicht so unter den Tisch fällt, sondern es ist einfach die jüngste Partei. Deswegen steht es weiter ganz unten. Das war's jetzt, oder? Ist sie dann raus, auch aus den Talkshows?
Ja, gut, ja. Also sie wird schon den einen oder anderen Auftritt noch haben, aber dieses Dauerabonnement, damit hat sie es, glaube ich, erledigt, weil es ist ja halt eine gescheiterte Parteipolitikerin. Und diese Dienststelle, Putin hat immer recht, ja, mhm. da tummeln sich ja jetzt auch ein paar andere noch,
ja.
Jetzt kann man es natürlich immer ein bisschen noch schriller machen. Also ich habe es jetzt schon wieder gelesen, als die Woche die Ukraine da eine Reihe von Flugzeugen zerdeppert hatte auf russischen Flughäfen. Wer war also natürlich sofort wieder draußen? Also das BSW, also Bündnis Sarah Wagenknecht, warnte also davor, das sei also unverschämt, wer sich die Ukrainer da herausnehmen würden. Und die würden offenbar die Friedensverhandlungen ja torpedieren wollen und die Friedensverhandlungen in Istanbul gar nicht ernst nehmen.
Nee, klar.
Und, das ist so, ich dachte, das ist so, ihr seid irgendwie auch so neben der Spur. Also Putin zermatscht mit seinen Drohnen und Raketen jeden Tag Kinder und Frauen in der Ukraine. Kein Wort vom BSW. Ja? Und wenn du dann diese Bomber versuchst auszuschalten, mit denen diese Raketen in die Ukraine geliefert werden, dann großes Geschrei, das ginge gar nicht. Ja? Also, dass diese Truppe
weg ist.
Ist ja nicht ganz weg, aber dass sie jedenfalls in den Auftrittsmöglichkeiten reduziert. Das ist so ein Teil, ich will das nicht Cancel Culture nennen. Mhm. Das ist auch mal eher höhere Gerechtigkeit. Ja, da bin ich ganz zufrieden.
Ich fand es übrigens total spannend. Das war ja eine Operation der Ukraine, die über 18 Monate geplant war vom inländischen Geheimdienst. Das heißt, Selenskyj wusste schon, dass das passieren wird, als er von Donald Trump im Weißen Haus gedemütigt wurde, dass der nicht insgeheim sich gedacht hat, ich sagte jetzt von wegen, ich halte ganz viel Karten in der Hand. Das finde ich fast schon bemerkenswert.
Mal sehen, vielleicht hat es ja auch den Donald beeindruckt. Der reagiert ja auch auf Zeichen der Stärke, ne?
Ja.
Also nicht auch auf Zeichen der Schwäche. Und vielleicht hat das jetzt seine Bewunderung für den starken Mann im Kreml so ein bisschen gedämpft.
Ist dann der Selenskyj unser Gewinner der Woche?
Ist er der Gewinner? Das ist ja fast langweilig. Wen haben wir denn noch? Du hattest doch noch was.
Ich hätte Elon Musk vorgeschlagen.
Ja, unser Freund Elon, natürlich. Ja, genau. Der hat jetzt ja sein Engagement beendet im Weißen Haus. Ne?
Ja.
Also wurde doch mit Lob überschüttet. Ne?
Hat den Schlüssel zum Weißen Haus bekommen als Andenken.
Ja, und was macht er? Zwei Tage später. Da kommt doch jetzt so ein neues Steuergesetz raus, also was die Verschuldung in astronomische Höhen treiben wird. Und hat das also auf Twitter gleich in Grund und Boden verschmäht.
Widerliche Abscheulichkeit mit Wahlgeschenken gefüllt.
Ja,
nennt
ja,
das.
Ja, ich meine, zu so einem Tweet, ja, ist dieses Würstchen Mark Zuckerberg, ja, nicht in 100 Jahren in der Lage, weil der Zuckerberg immer denkt, oh Gott, das liest dann der Trump, dann ist der Trump ganz böse mit mir, ja, oder geht's Meta vielleicht ein bisschen schlechter. Der Elon ist irgendwie auch, der haut das einfach raus, egal was, ja, dann soll der Trump böse auf ihn sein und sauer sein, ja, und ich meine, bei Musk hängt eine ganze Menge von auch Wohlwollen der amerikanischen Regierung ab bei seinen ganzen Spaceship-Abenteuern. Nee, also ich muss sagen, Respekt.
Respekt. Schöner Abschluss unserer Sendung. Ja, und dann sind wir auch das nächste Mal wieder für euch da in einer Woche beim Schwarzen Kanal. Immer donnerstags schon bei Focus Plus und ab Sonntag überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube bei Focus Online. Dankeschön. Tschüss.